Wir wollen fortfahren in unserer Lesung durch den Heidelberger Katechismus, in der Predigtreihe durch unseren Katechismus, und sind heute bei Sonntag 27. Das ist der zweite Sonntag über die Taufe. Wir hatten einen Sonntag über die Sakramente allgemein und dann jetzt zwei Sonntage über die Taufe, und dann haben wir zwei Sonntage, beziehungsweise eigentlich fast drei, über das Herrenmahl. Und der letzte, da geht es dann auch um die Kirchenzucht. Sonntag 27. Frage 72. Ist dann das äußerliche Wasserbad selbst die Abwaschung der Sünden? Die Antwort: Nein. Nur das Blut Jesu Christi und der Heilige Geist reinigt uns von allen Sünden. Warum nennt denn der Heilige Geist die Taufe das Bad der Wiedergeburt und die Abwaschung der Sünden? Die Antwort: Gott redet nicht ohne wichtigen Grund so. Er will uns damit nicht nur lehren, so wie die Verschmutzung des Leibes durch Wasser, so werden unsere Sünden durch Blut und Geist Christi weggenommen. Er will uns durch dieses göttliche Pfand und Wahrzeichen vor allem gewiss machen: Unsere Sünden sind genauso wirklich geistlich von uns abgewaschen, wie wir mit sichtbarem Wasser gewaschen werden. Frage 74. Soll man auch kleine Kinder taufen? Ja, denn sie gehören genauso wie die Erwachsenen zum Bund Gottes und zu seiner Gemeinde. Ihnen wird nicht weniger als den Erwachsenen im Blut Christi die Erlösung von den Sünden und der Heilige Geist, der den Glauben wirkt, zugesagt. Darum sollen sie auch durch die Taufe als Bundeszeichen in die christliche Kirche aufgenommen und von den Kindern der Ungläubigen unterschieden werden. Das ist im Alten Testament durch die Beschneidung geschehen, an deren Stelle im Neuen Testament die Taufe eingesetzt wurde. Es geht also heute, wie gesagt, noch einmal um die Taufe, sicher nicht zum letzten Mal, das ist natürlich ein zentrales Thema, aber wann immer es um die Taufe geht, geht es auch um das Evangelium. Man könnte sagen, zentraler und klarer und deutlicher kriegen wir das Evangelium nicht, als wir es in der Taufe und im Herrenmahl sehen und zu spüren und zu schmecken bekommen. Taufe und das Herrenmahl sind sozusagen das Schwarze in der Zielscheibe des Evangeliums, das Bullseye des Evangeliums. Deshalb ist es ja gerade so wichtig, dass wir die Sakramente eben richtig verstehen und dass auch beide richtig praktiziert werden. Logischerweise, wenn die Sakramente irgendwie verschoben werden, sich entfernen vom, also umdefiniert werden von der eigentlichen biblischen Bedeutung, dann wird automatisch immer auch das Evangelium verschoben und umdefiniert. Im Heidelberger Katechismus, in den Predigten, die ihr hört oder die ich halte, da bekommen wir ja biblische Lehre. Heute eben hier die biblische Lehre von der Taufe. Aber die Frage ist, was ist denn eigentlich biblische Lehre? Wie funktioniert das? Viele Christen meinen, naja, eine Lehre ist eben dann biblisch, wenn ich einen oder zwei oder fünf mehrere Bibelverse finde, wo es angeblich eben da steht. Da steht doch die Lehre. Natürlich beginnt jede Lehre, natürlich beginnt biblische Lehre mit der Bibel, mit dem Text, mit den Versen, den Kapiteln der Bibel. Und das tut natürlich unser Heidelberger Katechismus auch. Der nennt Bibelverse, der zitiert, es gibt Belegstellen. Und das ist der Ausgangspunkt. Letzte Woche haben wir das gesehen. Eigentlich die Frage, wo steht denn all das? Und da wurden einige Bibelstellen aufgezählt. Missionsbefehl, haben wir gehört, ist die Einsetzung der christlichen Taufe im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir haben gehört, die Bibel nennt, auch letzte Woche, nennt die Taufe das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Das ist Titus 3, Vers 5. Wir haben gehört, der Heidelberger nennt die Taufe die Abwaschung der Sünden, Apostelgeschichte 22. Und da gibt es noch mehr Bibelverse, die wir schon gesehen haben, Markus 16, Vers 16 und so weiter. Aber Bibelverse sind noch keine biblische Lehre. Genauso wenig wie ein paar Formeln aus einem Lehrbuch der Physik, die Kernspaltung sind. Biblische Lehre ist viel mehr als ein paar Bibelverse. Sie hat die ganze Bibel im Blick, die ganze Bibel in ihrer inneren Logik oder Zusammenhang. Sie hat die Bilder und Vergleiche und Symbolik, die Sprache der Bibel im Blick, die Schatten und die Erfüllungen der Schatten. biblische Lehre nimmt auch wahr, muss auch wahrnehmen, wie sich eine Lehre entwickelt in der Bibel, wie sie sich entwickelt vom Alten zum Neuen Testament zum Beispiel über diese Jahrtausende, über die Bibel geschrieben wurde. Ich will es mal ganz deutlich sagen, keine christliche Lehre, keine der zentralen christlichen Lehren, von denen wir leben, ob das die Lehre von Gott ist, die Lehre von der Dreieinigkeit ist, die Lehre von der Kirche, von der Erlösung, von Jesus Christus, seinen beiden Naturen, vom Himmel, was auch immer. Keine einzige zentrale biblische Lehre finden wir in einem oder zwei oder fünf Bibelversen. Als praktisches Häppchen, als fertige Definition. So ist die Bibel nicht, so funktioniert Lehre nicht. Dieses krampfhafte Suchen nach dem einen Bibelvers oder den zweien, mit dem dann angeblich alles klar ist, braucht man gar nicht mehr zu diskutieren, da brauche ich auch keinen Theologen, steht ja schon da, das ist die Lehre, das ist nicht biblisch, das nennen wir biblizistisch, das ist also eine übertriebene Haltung. Biblizismus ist dieses Denken, dass biblische Lehre ausdrücklich, wortwörtlich in irgendeinem Vers oder halben Vers der Bibel stehen muss. Sonst ist es auch nicht biblisch, sonst kann es nicht biblisch sein. Und das hat schlimme Folgen, dieser Impuls oder diese Suche. Das hat die Folge, dass eben tatsächlich einzelne Verse zu der Lehre erklärt werden über irgendwas, der Lehre von XY, völlig ohne den Zusammenhang mit dem Rest der Heiligen Schrift. Das hat auch zur Folge, dass es nicht mehr die eine Lehre von irgendwas gibt. Die Lehre von der Dreieinigkeit in der Bibel gibt es gar nicht mehr. Es kommt immer darauf an, welchen Bibelvers man gerade zitiert. Da gibt es unterschiedliche Blickwinkel und Meinungen und Ansichten. Es hat auch zur Folge, das ist nicht theoretisch, sondern das ist praktisch so, tatsächlich so, dass traditionelle, klassisch-christliche Lehren, die die Kirche Jesu Christi immer geglaubt hat, heute ganz einfach, mir nichts, dir nichts, über Bord geworfen werden, als unbiblisch, weil sie ja nicht dastehen in dem einen oder anderen Vers. Eigentlich ist diese Haltung, dieser Biblizismus, der schmückt sich gern mit den Federn, besonders bibeltreu zu sein, aber eigentlich ist der ziemlich faul. Das ist eine ziemlich faule Herangehensweise an die Heilige Schrift. Man macht es sich einfach, man zitiert halt ein, zwei, drei Verse und dann meint man, man hätte die theologische Arbeit, die wäre schon geleistet, ist alles erledigt. Biblische Lehre erfordert aber ein ganzes Stück mehr Mühe und Arbeit. Da muss man schon viel mehr in der Bibel lesen, viel breiter in der Bibel lesen, viel tiefer graben, viel mehr verstehen, viel mehr Stellen miteinander vergleichen, in Einklang miteinander bringen, die Geschichte der Offenbarung der Bibel verstehen, die Geschichte vom Alten Testament zum Neuen Testament, von den Schatten zu der Realität verstehen. Das ist eine ganze Menge mehr Arbeit. Aber wer jetzt denkt, naja, ist vielleicht zu viel Arbeit für mich, da habe ich gute Nachrichten für euch, unsere Bekenntnisse, die Bekenntnisse der Kirche, auch unserer Kirche, durch die Jahrhunderte hindurch, die haben diese Arbeit für uns zu einem großen Teil schon geleistet. Die nehmen uns nämlich an der Hand und führen uns durch Gottes Offenbarung, durch die Heilige Schrift hindurch, durch die Lehre hindurch oder zur Lehre. Durch das, was uns manchmal wie ein Labyrinth erscheinen kann. Wie soll ich jetzt, ich habe nur meine Bibel in der Hand, wie soll ich jetzt drauf kommen, was die richtige Lehre von X, Y und Z ist? Muss ich das Rad jederzeit neu erfinden? Muss jeder seine eigene Lehre rausdestillieren aus der Heiligen Schrift? Nein. Und das ist sehr wichtig, dieses Prinzip, was ich da beschreibe, den Unterschied zwischen biblischer Lehre und eben diesem Biblizismus, das ist immer wichtig, aber es ist vielleicht besonders wichtig, wenn wir zu diesem Thema der Taufe kommen. Ja, wir haben ein paar Bibelverse gehört, wo was steht über die Taufe, wichtige Verse über die Taufe, aber hier haben wir viel, viel mehr. Hier haben wir ein Gesamtbild, die Lehre von der Taufe und das in gerade mal vier Fragen und Antworten im Heidelberger. Und da sehen wir, die Lehre von der Taufe, die kann man nicht verstehen ohne das Alte Testament zum Beispiel. Ein Biblizist sagt, na, im Alten Testament brauche ich gar nicht zu gucken. Da steht nichts von der Taufe. Die jahrtausendealte Praxis der Beschneidung im Alten Testament ist ein ganz wichtiges Thema, ein ganz wichtiger Vorläufer der Taufe, wie der Heidelberger ja nennt. Wir verstehen das manchmal gar nicht mehr, weil wir sind halt geboren in die Zeit, in der wir geboren sind, nach Christus, 2000 Jahre nach Christus. Aber wir müssen uns das vor Augen führen, damals zur Zeit Jesu, als Jesus da war, als Jesus die Taufe eingesetzt hat, kein Mensch auf der Welt, kein Christ, kein Nachfolger Jesu hätte die Taufe, die Jesus gebracht hat, eingesetzt hat, auch nur im Ansatz verstanden, ohne das Alte Testament. Niemand, die hätten einen Bahnhof verstanden von der Taufe. Aber umgekehrt, auf dem Hintergrund des Alten Testaments und der Beschneidung, da hat die Taufe wunderbar Sinn gemacht, Sinn ergeben. Konnten sie verstehen und einordnen. Bei allem, was neu war an der Taufe. Letzte Woche haben wir uns die Bedeutung der Taufe angesehen, die Taufe als ein Bild, ein Zeichen, haben wir gesagt, ganz normales Wasser, den Vergleich, den kennen wir, ganz normales Wasser wäscht unseren Körper sauber. Und das ist ein Bild dafür, wie Jesus Christus unsere Seele wäscht, unsere Sünden von uns wäscht. Und das tut er auch, das tut er so sicher, wie uns eben das Wasser in der Dusche auch ganz sicher wäscht. Das stellen wir nicht in Frage, das funktioniert. Heute geht es jetzt um drei Klarstellungen zur Taufe. Man könnte fast sagen, alle drei in diesen drei Fragen im Heidelberg sind eigentlich geschrieben, fast wie gemacht für solche Biblizisten, um Missverständnisse aufzuklären, wie die Taufe funktioniert oder wie sie nicht funktioniert. Das erste Missverständnis, das ist das Missverständnis, das Zeichen der Taufe, also das, was hier passiert mit Wasser, das ist schon die Realität, um die es geht. Das ist das erste Missverständnis. Das zweite Missverständnis ist, das Zeichen der Taufe, das, was hier passiert mit Wasser, hat rein gar nichts zu tun mit der Realität. Das ist das andere Extrem. Und das dritte Missverständnis, wenn das so ist, dann dürfen doch keine Kinder getauft werden. Und diese drei Dinge hängen auch miteinander zusammen. Zum ersten also, erstes Missverständnis ist die Frage 72. Ist denn, Betonung, ist denn das äußerliche Wasserbad selbst schon die Abwaschung der Sünden? Ist das Taufwasser auf dem Kopf, nur weil es fließt, weil der Kopf nass wird, ist das schon die Vergebung der Sünden? Ist das Zeichen, die Taufe, ist das identisch mit der Bedeutung, mit der Sündenvergebung? Fällt das zusammen? Ist das immer so? Ist das automatisch so? Das ist die Frage. Und vielleicht auch hier an der Stelle, wer würde überhaupt so eine Frage stellen? So eine vielleicht dumme Frage, würden wir fast denken, wer würde so fragen? Ich denke, viele, die möglicherweise gehört haben, was ich letzte Woche gesagt habe in der Predigt. Oder die gehört haben, was der Heidelberger sagt oder viele andere sagen. Der Heidelberger in Frage 69 von letzter Woche, das heißt, ich bin so gewiss, so sicher mit Jesu Blut und Geist von der Unreinheit meiner Seele, den Sünden, reingewaschen, wie ich äußerlich mit Wasser gewaschen werde bei der Taufe. So sicher, so gewiss ist das. Und viele Christen hören das und schreien sofort, also Christen heute, und schreien sofort, ah, dann macht das doch die Taufe. Die Taufe macht das nach eurem Verständnis. Sie bewirkt das, die Taufe bewirkt die Vergebung. Sie bewirkt die Wiedergeburt. Die Taufe macht gläubig in dem Moment, wo jemand getauft wird. 1:1, automatisch. Natürlich gibt es Kirchen, die das so verstehen. Die römisch-katholische Kirche versteht das so, die lutherische Kirche versteht das auch im Großen und Ganzen so. Sie sagen, das Wasser der Taufe, also wirklich der Akt der Taufe bei einer Taufe da vorne, der bewirkt die Realität, die dahinter steht. 1:1, immer. Wir sagen das nicht. Nicht die Taufe, nicht das Wasser an sich bewirkt das. Sondern, wie der Heidelberger sagt, er gibt uns die Antwort, eine glasklare Antwort, nein, nicht das Wasser an sich. Nein, nur das Blut Jesu Christi und der Heilige Geist reinigt uns von allen unseren Sünden. Was würden Katholiken und Lutheraner auch sagen, nur das Blut Jesu reinigt ultimativ, aber diese Vergebung, die bekommen wir eben immer deckungsgleich automatisch bei der Taufe. Ich sage das nochmal deutlich für all die, die immer wieder meinen, wir hier als Reformierter oder wir in der Serg, wir praktizieren die Kindertaufe und dann gehen wir eben davon aus, naja, das Ding ist geritzt, das Kind ist getauft, also ist es jetzt auch gläubig, ist jetzt wiedergeboren, hat Vergebung der Sünden, ist alles erledigt, automatisch. Mehr Gedanken brauchen wir uns nicht mehr zu machen, tun wir nicht. Das glauben wir nicht, nur das Blut Jesu Christi. Und der Heilige Geist reinigt uns oder unsere Kinder von ihren Sünden. Und damit sind wir beim zweiten Missverständnis, nämlich das andere Extrem. Wir gehen ja gerne in Extreme, wenn es das nicht ist, dann muss es natürlich genau das Extreme auf der anderen Seite sagen. Und dann sagen halt manche, okay, jetzt habe ich es kapiert, die Taufe bewirkt keine Sündenvergebung, die Taufe bewirkt nicht die Wiedergeburt, die Taufe macht niemanden gläubig. Aber warum redet dann die Bibel so, als ob? Und das ist die Frage 73. Warum nennt denn der Heilige Geist in der Bibel, das ist gemeint, warum nennt denn der Heilige Geist die Taufe dann das Bad der Wiedergeburt und die Abwaschung der Sünden? Die Bibel tut das ja, die Bibel spricht ja so. Das sind, wie gesagt, Zitate aus der Bibel. Aber warum denn? Und wer fragt so, wer stellt diese Frage? Biblizisten fragen so. Die fragen, warum nennt die Bibel die Taufe das Bad der Wiedergeburt, wenn sie es gar nicht ist? Und sie glauben ja nicht, dass es so ist. Das ist nicht so. Aber warum tut die Bibel so, als ob? Warum sagt die Bibel, warum sagt Gott das, als wäre es identisch? Was ist Ihre Antwort? Was ist die Antwort von Biblizisten? Was ist die Antwort von vielen evangelikalen Christen? Warum? Ohne Grund. Es hat keinen Grund. Es ist eigentlich fast bedeutungslos. Sie sagen oder denken, wir wissen doch alle, die Taufe ist nicht das Bad der Wiedergeburt, die Taufe ist nicht die Abwaschung der Sünden, die Taufe ist eigentlich gar nichts. Es ist nur ein Symbol für was ganz anderes, für eine Realität, die irgendwo auch unabhängig von der Taufe stattfindet. Das ist höchstens im übertragenen Sinn all das. Und das ist spannend, da sind diese Verse, diese Bibelverse, plötzlich doch übertragen für Biblizisten, die angeblich alles immer wortwörtlich nehmen. Das ist ein Problem auch mit dem Biblizismus, die Willkür, die Inkonsequenz, wie sie die Bibel lesen. Sie nehmen alles ganz streng, wörtlich, wortwörtlich, wie es da steht, bis es ihnen halt nicht mehr in den Kram passt. Wenn nicht, dann halt nicht mehr. Wenn Sie lesen, wenn Biblizisten lesen, Titus 3, Vers 5, die Stelle, die wir jetzt schon zweimal gehört haben, Gott hat uns errettet durch das Bad der Wiedergeburt, dann muss Bad, naja, Bad kann nicht, meint nicht echtes Wasser, Wasser der Taufe. Es ist irgendwas Geistliches dahinter. Sicherlich nicht die Taufe. Wenn Sie lesen 1. Petrus 3 vom Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, dann muss rettet in Anführungsstrichen gemeint sein. Es rettet natürlich nicht wirklich. Taufe ist wahrscheinlich auch bildlich gemeint. Es geht ja nicht um eine echte Taufe. Jedenfalls nicht die Wassertaufe. Weil das wäre ja irgendwie katholisch, das wäre ja irgendwie lutherisch, das kann ja nicht sein. Was sagen wir? Was ist unsere Antwort? Warum spricht Gott so? Warum spricht die Bibel so? Dass es klingt, als wäre die Taufe die Vergebung der Sünden. Als wäre sie das Bad der Wiedergeburt. Weil Gott uns veräppeln will, weil Gott uns täuschen will vielleicht, in das Licht führen will, natürlich nicht. Die Antwort lautet im Katechismus, nein, Gott redet nicht ohne wichtigen Grund so. Gott spielt keine Spielchen, es ist nicht bedeutungslos und er will uns auch nicht in das Licht führen. Warum dann? Aus zwei Gründen, sagt der Heidelberger. Nämlich erstens, Gott will uns etwas lehren und zweitens, Gott will uns gewiss machen. Der Antwort. Was will Gott uns lehren? Heidelberg sagt, er will uns damit lehren, so wie die Verschmutzung des Leibes durch Wasser, so werden unsere Sünden durch Blut und Geist Christi weggenommen. Das will Gott lehren. Das ist der einfache Vergleich, den jedes Kind kennt und auch begreifen kann. Das will Gott uns lehren. Lehren heißt, das ist Gottes Pädagogik. In solchen Bildern uns Dinge zu lehren, beizubringen. Das ist die Pädagogik der Taufe. Die ist ganz einfach. Okay, das Wasser meinen dreckigen Körper sauber macht, wenn ich unter die Dusche gehe, das weiß ich, das kenne ich, das ist meine Erfahrung. So Christi Blut, was meine Sünden wegnimmt und wegwäscht. Aber der zweite Grund, warum die Bibel eben so spricht, sagt der Heidelberger, Gott will uns durch dieses göttliche Pfand und Wahrzeichen der Taufe vor allem gewiss machen. Nicht nur was lehren, sondern gewiss machen, das ist was anderes, das ist mehr als nur lehren. Gewiss machen. Und zwar, unsere Sünden sind genauso wirklich geistlich von uns abgewaschen, wie wir mit sichtbarem Wasser gewaschen werden. Also das Erste ist sozusagen die Tatsache, Wasser reinigt, das Blut Jesu reinigt von unseren Sünden. Aber es geht noch um mehr, es geht um Gewissheit, um Sicherheit. Eure Sünden sind ganz genauso wirklich und echt geistlich von uns abgewaschen, wie Wasser uns wirklich und echt sauber macht. Und darauf, sagt Gott, darauf setze ich mein Zeichen, mein Siegel, mein Pfand, das Siegel der Taufe, dass das stimmt, dass das so ist. Ich hoffe, ihr versteht das. Die Bibel redet deshalb so, wie sie redet über die Taufe, so nachdrücklich, so realistisch, so definitiv. Die Taufe ist das Bad der Wiedergeburt, ist die Abwaschung der Sünden. Die Bibel redet so nicht, weil die Taufe selbst das echt bewirkt, aber weil Jesus Christus das echt bewirkt. Und nicht, weil gar nichts passiert oder bewirkt wird. Jesus Christus bewirkt das wirklich, sein Blut und durch seinen Geist. Und zwar so sicher, so real, so gewiss, wie Wasser uns sauber macht. Jeder tägliche Bade- oder Waschgang sollte uns eigentlich, darf uns erinnern, dass das so sicher ist, wie es uns die Taufe zeigt. Dieses zweite Missverständnis von der Taufe und übrigens auch von vielen anderen Bibelstellen, wo dann eben auch so mit umgegangen wird, das ist sehr, sehr weit verbreitet, dieses Denken, na okay, wenn es ist, wie ihr sagt, die Taufe bewirkt nichts, tut nichts an sich, bringt keine Vergebung in sich selbst, na, dann ist er ja auch nicht so wichtig, dann kann sie auch nicht so wichtig sein. Da ist er eben nur ein Symbol, da ist er eben nur irgendwas, was ich tue vielleicht, Gott tut da nichts. Bei anderen Themen hören wir das genauso bei Christen. Dieses Missverständnis. Wenn die Mitgliedschaft der Kirche, Mitglied in der Kirche zu sein, wenn mich das nicht rettet, also entweder das rettet mich, das sagen wir nicht, das glauben wir nicht, wenn es mich aber nicht rettet, naja, dann kann es auch nicht so wichtig sein. Dann ist auch geistlich völlig bedeutungslos. Na, eine kleine Lappalie oder Formalität. Wenn am Abendmahlstisch, wenn ich da nicht wirklich Jesu Fleisch und Blut esse und zu mir nehme mit meinem Mund, ja, dann, was ist es dann noch? Wir wollen immer alles oder nichts. Eins von diesen beiden Extremen. Wir wollen, dass das Zeichen und die Wirklichkeit, die geistliche, dass das identisch ist, eins zu eins. Und wenn nicht, dann bringt ja auch das Zeichen nichts mehr. Wenn die Taufe nichts tut, selber bewirkt, dann bringt sie doch auch unseren kleinen Babys nicht, die wir so eifrig taufen. Das ist alles für die Katz. Und wenn es leeres Zeichen ist, dann dürfen wir sie gar nicht taufen. Und das bringt uns natürlich zum dritten und letzten Missverständnis. Frage 74, nämlich die Frage, soll man auch oder soll man überhaupt kleine Kinder taufen? Und die Antwort von vielen Evangelikalen oder Biblizisten ist glasklar, auf gar keinen Fall. Was soll das auch bringen? Ihr sagt doch selber, ihr Reformierte habt doch gerade selber gesagt, die Taufe rettet nicht. An und für sich, schon gar nicht automatisch. Die Taufe bringt doch nur was, wenn ich glaube. Als Zeichen davon, dass ich gläubig bin. Also bringt das auch alles nichts für kleine Babys, die ja offensichtlich noch nicht glauben. Auch hier will ich fragen, warum fragt der Heidelberger so, warum stellt er so diese Frage? Sollen denn auch kleine Kinder getauft werden? Ganz einfach, weil es zu seiner Zeit, als der Heidelberger entstanden ist, Reformationszeit, auch schon solche Biblizisten gab, die gesagt haben, die Taufe kann Kindern überhaupt nichts bringen. Es ist ein reiner Ritus ohne Bedeutung. Und wo steht das überhaupt? Wo steht das überhaupt, dass Kinder getauft werden sollen? Kleine Kinder. Warum finden viele Christen heute diese Lehre von der Taufe, wie wir sie hier haben im Heidelberger, inklusive der Kindertaufe, warum finden sie das nicht mehr in der Bibel? Weil es nicht drinsteht? Weil das nicht biblische Lehre ist? Nein, natürlich nicht. Nicht das sagen, sondern weil sie nach dem Falschen suchen. Weil sie eben nach einem Bibelvers im Neuen Testament suchen, wo das vielleicht irgendwie so geschrieben steht, wie auch immer es genau dann sein muss, damit es ihre Erwartung erfüllt, wo drin steht, ihr sollt kleine Kinder taufen oder dürft kleine Kinder taufen oder es müsste drinstehen, lasst die Kinder zu mir kommen, zu euch kommen und wenn sie kommen, dann tauft sie auch gleich noch. Oder ich weiß nicht, was genau der Vers ist, wie es klar drinstehen müsste. Aber das finden sie eben nicht, weil die Taufe auch, wie gesagt, als Wort allein schon, die christliche Taufe insgesamt, natürlich nicht im Alten Testament nicht ein einziges Mal vorkommt, hat auch das Alte Testament nichts zu suchen, also da schauen sie auch nicht rein. Weil es im Neuen Testament keinen Vers gibt, keinen Befehl gibt, Kinder zu taufen, deshalb kann es eben auch nicht biblisch sein. Ich habe es vorhin schon gesagt oder angedeutet, wenn wir so an die Bibel rangehen, an Lehre, dann geht es nicht nur um die Kindertaufe, dann gehen viele, viele christliche Lehren langsam aber sicher den Bach runter und verloren und werden als unbiblisch einfach abgetan. Inklusive zum Beispiel der Dreieinigkeitslehre, die auch schon in der Krise steckt in vielen Kirchen. Die biblische Lehre von der Taufe, die geht ganz anders ran. Ganz anders ran an die Bibel. Die sieht, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Gottes Volk im Alten Testament und im Neuen Testament. Dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Kindern im Volk Gottes damals und Kinder im Volk Gottes heute. Dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Zeichen, das Gott den Gläubigen im Alten Testament gegeben hat, das Zeichen, das steht für die Sündenvergebung und die Wiedergeburt. Und im Zeichen im Neuen Testament. Und was war das Zeichen im Alten Testament, das Sakrament des Alten Testaments sozusagen? Das war die Beschneidung. Wofür stand die Beschneidung? Die Beschneidung, dass da ein Stückchen Vorhaut abgeschnitten wurde von den Nachkommen, den männlichen Nachkommen. Wofür stand das? Richtig geraten, für das Wegnehmen der Sünde, für die Sündenvergebung, das Abschneiden der Sünde und die Beschneidung des Herzens, die Wiedergeburt, Sündenvergebung und Wiedergeburt. Dafür war die Beschneidung ein Zeichen. Zuerst hat sie hingedeutet auf die Beschneidung Jesu. Die Beschneidung Jesu an der Vorhaut als jüdisches Kind, aber in erster Linie und in Fülle seine blutige Beschneidung am Kreuz, sein Opfer am Kreuz, das kommen wird, vom Alten Testament her betrachtet. Auch hier können wir fragen, müssen wir fragen, war denn diese Beschneidung damals selbst schon die Sündenvergebung und die Wiedergeburt? Natürlich nicht. Im Alten Testament haben manche Gläubige bestimmt ganz genauso gefragt wie hier in Frage 72. Ist denn die äußerliche Beschneidung selbst das Abschneiden der Sünde? Und die Antwort wäre dieselbe gewesen wie heute. Nein, nur das Blut Jesu Christi, des Messias, der ja noch kommen musste, und der Heilige Geist reinigt uns von all unseren Sünden. Und dann hätten sie weiter gefragt, Frage 73, warum nennt dann das Alte Testament die Beschneidung das Abschneiden oder Wegschneiden, Wegnehmen der Sünde? Und die Beschneidung des Herzens, die Wiedergeburt. Dieselbe Antwort, weil Gott sein Volk Israel gewiss machen wollte. Gott will ihre Sünden genauso wirklich, echt, geistlich von ihnen abschneiden, wie sie sichtbar, äußerlich, schmerzhaft, blutig beschnitten sind an ihrer Vorhaut. Seht ihr da die Parallele? Das ist genau derselbe Inhalt. Das Zeichen ist anders. Die Beschneidung war sehr blutig, die Taufe ist nicht mehr blutig, die Taufe ist nur noch mit Wasser, weil das Blut Jesu ja schon vergossen wurde, ein für alle Mal am Kreuz. Das ist ja schon geschehen. Aber Taufe und Beschneidung, dasselbe Inhalt, genau dasselbe Inhalt, dasselbe Evangelium. Ist da ein Wunder, natürlich ist kein Wunder, dass der Apostel Paulus Beschneidung und Taufe vergleicht, gleichsetzt in ihrer Bedeutung. Kein Wunder, warum nicht? Weil Paulus, der Apostel Paulus, eben kein Biblizist war, wie er das Alte Testament gelesen hat. Ganz im Gegenteil. Er hat die Taufe überall im Alten Testament schon angedeutet gefunden, in jeder der tausendfachen Beschneidung. Deshalb schreibt er in Kolosser 2, Vers 11 an Christen, nicht an Juden, er schreibt an Christen: In ihm, in Christus, seid ihr auch beschnitten, mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, wie bei den Juden, durch das Ablegen des Leibes der Sünden, in der Beschneidung des Christus, also seine Beschneidung am Kreuz. Aber nicht, weil wir eben heute auch wie kleine Juden beschnitten werden, sondern er sagt weiter, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen, in dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, als Sünder, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Sündenvergebung und das beschnittene Herz, das neue Herz, die Wiedergeburt in Christus, das war die Bedeutung der Beschneidung. Auf das hat sie hingewiesen. Und das ist bis heute die Bedeutung der Taufe. 1:1, identisch. Wenn man kein Biblizist ist, sondern die Bibel richtig liest. Im Alten Testament wie im Neuen steht Gott in einem Bund mit seinem Volk. Es gibt nur ein Volk. Und zu seinem Volk gehören deshalb auch immer schon Kinder. Wie der Heidelberger sagt, sie gehören genauso wie die Erwachsenen zum Bund Gottes und zu seiner Gemeinde. Ihnen wird nicht weniger als den Erwachsenen im Blut Christi, jetzt haben wir wieder die zwei Dinge, die Erlösung von den Sünden und der Heilige Geist, der den Glauben wirkt, zugesagt. Darum soll sie auch durch die Taufe in die christliche Kirche aufgenommen werden und von den Kindern der Ungläubigen unterschieden werden. Das ist, sagt der Heidelberger zum Schluss, im Alten Testament durch die Beschneidung geschehen, an deren Stelle im Neuen Testament die Taufe eingesetzt wurde. An deren Stelle heißt nicht, die Taufe ist dann als was ganz anderes gekommen, sondern in Kontinuität. Das ist die biblische Lehre von der Taufe. In Kürze und von der ganzen Bibel her. Aber was bringt das jetzt? Was bringt diese Taufe von Babys, wenn sie gerade mal ein paar Tage alt sind, wenn sie eben doch nicht automatisch gerettet sind? Das ist das, was viele nicht verstehen. Wo sie keine Kategorie haben, kein Regalfach dafür. Die Taufe ist ein Gnadenmittel, ein Zeichen, ein Siegel, ein Pfand, ein Wahrzeichen, haben wir gehört, und zwar wofür? Dass unsere Babys schon gläubig sind in dem Moment? Nein. Dass ihre Taufe schon die Vergebung ihrer Sünden ist? Automatisch? Nein. Aber die Taufe unserer kleinen Kinder ist eben deshalb noch lange nicht nichts. Sinnlos, wertlos, ohne guten Grund. Sondern sie ist ein wichtiges, wunderbares und auch wirksames Zeichen. Ein Zeichen von Gottes Güte, von Gottes Liebe, von Gottes Wohlwollen unseren Kindern gegenüber. Gott will, steht gleich dreimal oder viermal in dieser Passage. Gott will, Gott will, Gott will. Gottes Wohlwollen gegenüber unseren Kindern steht hier im Mittelpunkt. Gott will auch die Kinder lehren, je größer sie werden, heißt es. Gott will auch die Kinder gewiss und immer gewisser machen, je größer sie werden, durch dieses Zeichen. Gott will sie gewiss machen, dass ihnen das Evangelium gilt, dass er auch ihr Gott ist, ihr Gott sein will. Und das will er kein Deut weniger als bei den Erwachsenen. Kein Deut weniger als den Erwachsenen hat er auch den Kindern zugesagt, sagt der Heidelberg, den Heiligen Geist, der den Glauben wirkt. Und Gott gebraucht die Taufe als Zeichen dafür. Nicht nur die Taufe an dem Tag, wo unsere Kinder getauft wurden, sondern eine Woche später. Und je größer sie werden, 2 Jahre später, 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre später. Damit unsere Kinder eines Tages auch glauben. Ja, vielleicht immer schon geglaubt haben. Meine Lieben, wie gesagt, das fehlt in vielen Gemeinden, vielleicht auch in unserem Denken, manchmal die Taufe als Verheißung, als Gottes Versprechen. Als ein Zeichen und Siegel für uns und für unsere Kinder. Nicht weil wir glauben, nicht weil unsere Kinder, nicht weil, schon gar nicht unsere Babys glauben, sondern damit sie glauben. Gott rettet uns, ja, das bekennen alle Christen, Gott rettet uns durch das Evangelium, aber er rettet uns eben nicht einfach so im Vakuum, im luftleeren Raum, plötzlich schlägt uns über den Kopf und plötzlich sind wir gläubig. Gott rettet uns durch Mittel. Ein Mittel ist die Predigt. Er rettet uns durch das Mittel der Predigt. Und sein Heiliger Geist gebraucht die Mittel der Sakramente, die Taufe und das Herrnmal und festigt und stärkt und ernährt den Glauben dadurch. Ist euch schon mal aufgefallen, beim Lesen vielleicht, und damit will ich schließen, kommt der Glaube überhaupt vor hier bei diesen Fragen zur Taufe? Ja, er kommt vor, aber er kommt garantiert nicht vor als Bedingung, als Vorbedingung. Also irgendwas, was man vorher abhaken muss. Der Glaube ist keine Bedingung für die Taufe. Wie denn auch bei Säuglingen. Natürlich will Gott, dass wir glauben. Dass wir ihm vertrauen, dass wir auf Jesus Christus vertrauen, dass unsere Kinder auf Jesus Christus vertrauen. Aber genau damit sie das tun, hat er uns und ihnen dieses Zeichen gegeben. Wo kommt der Glaube hier vor? In den Fragen zum Heidelberger Katechismus. Er kommt vor als Verheißung, als Versprechen, als etwas, das Gott selber unseren Kindern schenken will. Der Heidelberger sagt, in und durch die Taufe wird den Kindern nicht weniger als den Erwachsenen, aber uns natürlich auch, im Blut Christi die Erlösung von den Sünden und der Heilige Geist, der den Glauben wirkt, zugesagt. Was für ein herrliches Evangelium. Vergebung für unsere Sünden, für Große und Kleine, für Erwachsene und für Kinder. Die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist, die Beschneidung unserer Herzen wird uns zugesagt. Für all die, die glauben, aber selbst der Glaube selbst und der ihn wirkt, der Heilige Geist, wird zugesagt und versprochen hier. So ist die Taufe durch und durch Evangelium und so zieht uns die Taufe immer wieder neu zum Evangelium. Zu dem Gott, der uns dieses Evangelium verheißt, unser ganzes Leben lang. Lasst uns täglich freuen über unsere eigene Taufe und natürlich die Erlösung, für die sie steht. Lasst uns darüber freuen, mindestens so oft, wie wir uns mit Wasser waschen und mindestens auch so real. Amen. Wir beten. Herr, du Gott, Abrahams, Isaaks und Jakobs, unser Bundesgott, wir danken dir für das große Privileg, zu deinem Volk, deinem Bundesvolk, der Gemeinde gehören zu dürfen. Bewahre uns davor, dass wir zu deinem Bundesvolk gehören, aber niemals dein Versprechen hören, dein Versprechen schätzen und ernst nehmen und glauben. Bewahre uns davor, Herr, dass wir diese Zeichen, diese Bundeszeichen in den Dreck werfen und darauf herumtrampeln, als wären sie ohne Sinn und Zweck und wertlos. Hilf uns, sie zu achten als Mittel deiner Gnade, durch die du uns zu dir ziehst und bei dir erhältst. Hilf uns, sie zu schätzen und darin das ganze Evangelium ganz klar zu sehen und zu erkennen und zu glauben, ganz fest und ganz gewiss. Alle Tage unseres Lebens, egal ob klein oder groß, egal ob schon als Kinder oder Jugendliche oder Erwachsene. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.